SWR 2 Forum.
Europa von unten. Wie zeitgemäß sind Städtepartnerschaften? Am Mikrofon ist Martin Durm. Die Franzosen nennen es Jumelage. Das klingt natürlich viel eleganter als der sperrige Begriff Städtepartnerschaft. Aber gemeint ist ja im Grunde das Gleiche. Die enge Verbindung zwischen Deutschland und Frankreich auf der Ebene der Kommunen. 2200 Partnerschaften gibt es inzwischen. Sie haben viel dazu beigetragen, die gern beschworene deutsch-französische Freundschaft im Alltag zu praktizieren und zu leben. Doch was in den 1950er und 1960er Jahre noch der Aussöhnung diente, das ist mit der Zeit ja auch etwas Routine geworden. Viele Akteure sorgen sich um den Nachwuchs und die Frage ist nun eben, sind Städtepartnerschaften lokalpolitische Auslaufmodelle oder eben nicht? Oder können sie eine Dynamik entwickeln, die dem nationalen Populismus womöglich entgegenwirkt? Darum geht's in diesem SWR2-Forum mit Gästen, die sich von Berufswegen intensiv mit dem Thema beschäftigen. Das ist zum einen Professor Frank Basner, Direktor des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg. Das hat gerade mit der Bertelsmann-Stiftung eine Studie über Städtepartnerschaften erstellt. Mit Tanja Herrmann, sie ist Doktorandin an der Universität Mainz, hat ihre Doktorarbeit über das Thema geschrieben, und mit einem Mann aus der kommunalpolitischen Praxis, Jean-Yves Hugon, erster stellvertretender Bürgermeister der französischen Stadt Châteauroux, und die hat eine Partnerschaft mit Gütersloh. Seit 1977, Herr Hugon, wie oft waren Sie schon dort? Wie gut kennen Sie eigentlich Ihren Partner?
Wie oft ich in Gütersloh war?
Ja.
Also ich war zum ersten Mal in Gütersloh im Februar 1977 und seitdem, also mindestens einmal oder zweimal, manchmal dreimal im Jahr.
Haben Sie das Gefühl, die Stadt gut zu kennen?
Ja, ich kenne die Stadt ziemlich gut. Und was mich auch ganz besonders freut, ich werde auch ab und zu mal wieder erkannt auf der Straße. Das ist ein gutes Zeichen.
Und dann sagen die Leute, bonjour, Monsieur Hugon.
Monsieur Hugon,
oder muss man sich das vorstellen?
Ja, oder mit Vornamen sogar, Jean-Yves. Ja, ich kenne die Stadt gut. Ja.
Wie sehr hat diese Nähe zu Gütersloh eigentlich Ihr Bild von Deutschland insgesamt geprägt? Hat es womöglich beeinflusst, verändert?
Ja, als ich diese Liebesgeschichte anfing mit Gütersloh, war ich schon ein ziemlich guter Kenner Deutschlands. Also meine erste Begegnung mit Deutschland stammt aus dem Jahr 1965. Ich war damals Lycéen in der Stadt Aurillac in der Auvergne und wir hatten einen Deutschlehrer, der einen Austausch mit Fulda organisiert hatte. Das war so mein erster Kontakt mit Deutschland. Und dann habe ich Germanistik studiert, nach dem Abitur in Clermont-Ferrand. Und Clermont-Ferrand hatte auch Kontakte mit der Universität Köln. Und da habe ich zwei Jahre verbracht. Ein Jahr als Austauschstudent in Köln und ein Jahr in Bonn als Sprachassistent.
Also viel Austausch, viel kommunaler Austausch auf Ebene von Städten. Nochmal die Frage, Herr Hugon, hat das Ihr Bild von Deutschland verändert?
Ich würde sagen, mein Bild von Deutschland hat sich im Laufe der Jahre verändert. Ja. Dieser regelmäßige Kontakt, also seit über 50 Jahren schon, mit Deutschland hat mir erlaubt, auch die Geschichte, die aktuelle Geschichte Deutschlands mitzuerleben. Vielleicht, wenn ich ein Beispiel geben könnte, das wäre zwei Tage nach dem Fall der Berliner Mauer. Der Fall der Berliner Mauer war an einem Donnerstag, am 9. November 1989. Und das war an einem Donnerstagabend. Und am Freitagmorgen habe ich ein Flugticket gebucht und ich war also am Samstag in Berlin. Und dann habe ich Geschichte mit live erlebt. Und das war für mich natürlich eine sehr markante Erinnerung.
Ja. Herr Basner, die württembergische Stadt Ludwigsburg ist ja sowas wie die Mutter aller Städtepartnerschaften. 1950 wurde da die erste deutsch-französische Partnerschaft überhaupt geschlossen mit Montbéliard. Südlich der Vogesen liegt das. Wie kam man damals überhaupt darauf? Herr Hugon hat das ja auch angesprochen, das ist etwas, das zurückgeht in die 50er, 60er Jahre. Wie kam man darauf, im Fall Ludwigsburg 5 Jahre nach Kriegsende schon eine Partnerschaft einzugehen?
Wenn man sich die Entstehungsgeschichte anschaut, nicht nur von Ludwigsburg, sondern überhaupt von den Ersten, dann gibt es immer wieder ein Datum, das man in Erinnerung rufen muss. 1948 fand in der Schweiz interessanterweise eine Tagung statt, wo Bürgermeister ganz bewusst eingeladen wurden, um nachzudenken darüber, wie man auf kommunaler Ebene eigentlich die europäische Verständigung mit einem Schwerpunkt Deutschland-Frankreich, aber nicht nur Deutschland-Frankreich, voranbringen konnte. Was haben die damals schon sich gesagt? Sehr weitsichtige, sehr kluge, auch politisch denkende Kommunalpolitiker, die gesagt haben, in der Zwischenkriegszeit, denken wir zurück, 1925, Aristide Briand, Stresemann, die Versuche, Locarno eine Friedensordnung für Europa zu machen, die ist gescheitert. Und da sagte man damals schon, warum? Weil sie in der Bevölkerung nicht ausreichend Rückhalt hatte. Und da hat man eben 1948 begonnen zu sagen, das machen wir jetzt anders. Wir werden die kommunale Ebene nach vorne schieben und Bürgermeister aller Größenordnungen von Städten, Gemeinden, auch ländlichen Gemeinden animieren, aufeinander zuzugehen. Und dann kam eben etwas aus heutiger Sicht immer noch Großartiges, muss man einfach sagen. Gerade die Franzosen, viele Einzelne, auch Terradin, der Bürgermeister von Montbéliard damals, haben die Hand nach Deutschland ausgestreckt. Und das waren Menschen, die selbst gelitten hatten unter der deutschen Besatzung, KZ-Insassen, Deportierte, Zwangsarbeiter. Und die haben die Größe besessen, zu sagen, komm, wir werden jetzt anders starten. Also da war ein ganz, ganz großer, ja, wie soll man sagen, zukunftsweisender Gestus eigentlich, gerade auf französischer Seite. Und so kam es eben dann, dass auch Ludwigsburg mit Montbéliard diese Sache eingegangen ist. Unter anderem auch, weil unser Institut damals schon da war, 1948 eben auch gegründet und weil der erste Direktor Fritz Schenk genau diesen Ansatz auch immer vorangetrieben hat. Von daher war das ein Startschuss, der aber sehr, sehr viele nach sich gezogen hat.
Frau Herrmann, warum interessiert man sich? Wir haben jetzt so viel über die Vergangenheit gehört. Warum interessiert man sich heute, bald 70 Jahre später, noch für das Thema Städtepartnerschaften? Und zwar so sehr, dass Sie eine Dissertation drüber geschrieben haben. Ist das ganze Thema nicht auch ein kleines bisschen angestaubt mit den Jahren und Jahrzehnten geworden?
Ich persönlich finde Städtepartnerschaften nach wie vor sehr spannend, aber ich kann gut verstehen, dass dieses Angestaubte durchaus auch in der Öffentlichkeit so wahrgenommen wird. Ich finde, letztendlich haben Städtepartnerschaften von ihrem ursprünglichen Anliegen gar nicht so viel verloren. Natürlich ist es so, dass nach 1945 die Aussöhnung wesentlich zentraler war, als das heute noch der Fall ist. Aber der Grundgedanke einer Städtepartnerschaft ist letztendlich gleich geblieben. Wir haben einen Rahmen, in dem sich wirklich alle Menschen austauschen können, ob es jetzt Briefmarkensammler sind, die miteinander in Kontakt treten wollen, oder die Fußballspieler. Das heißt, wir haben ja eine Begegnungsplattform, die ganz unabhängig von der Altersklasse oder dem sozioprofessionellen Hintergrund zum Tragen kommt. Und das Ganze passiert in einem geografisch sehr begrenzten Raum, nämlich immer die gleiche Stadt. Und so entstehen dann diese Städtepartnerschaften, oder so kommt es dann dazu, dass Herr Hugon in Gütersloh halt auch auf der Straße erkannt wird. Und so entstehen diese wirklichen Freundschaften. Und ich denke, diese Freundschaften, davon braucht Europa heute nach wie vor sehr, sehr viele, damit dieser Gedanke von unten halt auch weitergetragen wird.
Aber wie muss man sich das in der Praxis vorstellen? Sind das dann vor allem Bürgermeister, Herr Hugon, Sie sind stellvertretender Bürgermeister, oder sind das eben auch ganz normale Bürger, die aus irgendwelchen Gründen heraus ihr Interesse für den französischen oder umgekehrt den deutschen Partner entdecken? Oder sind das Leute getragen, beflügelt vom europäischen Ideal? Was sind das für welche?
Jede Partnerschaft hat ihre eigene Geschichte. Und unsere Partnerschaft hat einen ganz besonderen Anfang gehabt. Und zwar, am Anfang wurde dieser Kontakt von Heimkehrerverbänden getragen aus Deutschland, aus Belgien und Frankreich. Und diese Leute, die natürlich sehr stark unter der tragischen Vergangenheit gelitten hatten, haben gedacht, also jetzt Schluss mit der Vergangenheit, ziehen wir die Lehre aus der Vergangenheit, aus der schwierigen Vergangenheit, und drehen wir uns einfach zu der Zukunft. Und die Tatsache, dass unsere Partnerschaft von Heimkehrerverbänden getragen wurde, ist für uns eben eine ständige Lehre, und wir erinnern uns immer daran. Man darf natürlich diese Erbschaft, das ist für uns eine sehr kostbare Erbschaft, nicht vergessen, Aber das bedeutet auch, dass wir natürlich aktuell bleiben wollen und dass wir uns mit aktuellen Themen auch befassen. So ist das, ne? Man darf natürlich die Vergangenheit nicht vergessen, aber man kann nicht nur mit dieser Vergangenheit leben. Die Jugend, die in den 70er Jahren an dieser Partnerschaft teilgenommen hat, ist natürlich eine ganz andere Jugend als die heutige Jugend. Und für die heutige Jugend, für die Jugendlichen, die heute 15 Jahre alt sind, gehört der Zweite Weltkrieg zur Vergangenheit, ja, und zur weiten Vergangenheit.
Womit kann man die interessieren, noch sich in Städtepartnerschaften wirklich einzubringen?
Ich denke, heutzutage ist es so, dass dieser Gedanke der Städtepartnerschaften basiert ja sehr auf dem Vereinsgedanken. Also das Städtepartnerschaftskomitee oder das Comité des Jumelages, die halt diese Beziehungen initiieren. Ich denke, das ist heute wirklich etwas veraltet. Das betrifft aber nicht nur die Städtepartnerschaften, sondern auch den Anglerverein oder den Fußballverein. Ich denke, Städtepartnerschaften heutzutage müssen wesentlich mehr projektbezogen arbeiten. Und in diesem Fall kann man dann Jugendliche aber auch wirklich dafür interessieren, nach Frankreich zu fahren und an einem Austausch teilzunehmen. Ob das jetzt ein Sportaustausch sein soll, um mit französischen Jugendlichen Fußball zu spielen, oder ob es darum geht, gemeinsam nach Disneyland zu fahren oder solche Sachen. Ich denke, das ist heute nach wie vor aktuell und wird von Jugendlichen auch gewünscht. Aber dieses langfristige Engagement in einem Städtepartnerschaftsverein, ich denke, das hat sich in der Zwischenzeit zu damals schon sehr verändert.
Ich würde ganz gerne auch da nochmal einhaken. Bei diesem fürchterlich zähen Vorurteil, das sei alles verstaubt. Das höre ich, seit ich im Deutsch-Französischen Institut da arbeite. Da haben sie Politiker, die stellen sich hin, halten wunderbare Reden über das Europa von unten, loben die Städtepartnerschaften, dann ist das Mikrofon aus und dieselben sagen ihnen, hören Sie mal, das ist doch alles eingeschlafen, oder nicht? Und das hat mich dermaßen aufgeregt, weil ich auch nicht genau wusste, was ich antworten soll, dass wir eben diese Studie gemacht haben. Und wenn man die Ergebnisse sich anguckt, da kommt eben doch einiges sehr deutlich heraus. Nämlich erstens mal, das Modell ist keineswegs ein Auslaufmodell. Wir haben eine Gründungsdynamik, die bis heute anhält. Gemeinden gründen neue Städtepartnerschaften, nicht nur mit Frankreich, aber ganz oft eben auch mit Frankreich. Das ist ja kein Zufall.
Aber doch nicht mehr mit dem Motiv der Aussöhnung.
Richtig, da haben sich Dinge, ja genau, haben wir auch abgefragt, was ist eigentlich der Treiber bei euch? Und da gibt es natürlich historisch, das haben auch die beiden Kollegen ja schon gesagt, natürlich Verschiebungen. Und heute steht im Vordergrund Horizonterweiterung, gerade für Bürger, die nicht immer schon alles haben. Wir dürfen ja nicht glauben, Europa ist nur für die Erasmus-Generation und für die Vielreisenden, die sich immer freuen, den Euro zu haben, sondern Städtepartnerschaften richten sich eben an alle Publikumsgruppen. Das wurde eben auch schon gesagt und das ergibt sich auch ganz klar aus der Studie. Und heute steht im Vordergrund eben Europa-Bewusstsein, das ist ganz klar eine Motivation, und eben Chancen, den Horizont einfach durch neue Erfahrungen in einem anderen Land zu erweitern. Und die gute Nachricht ist, auch das ist ein klares Ergebnis der Studie, 3/4 derer, die geantwortet haben, und wir haben sehr viele erreicht, eine gute Rücklaufquote gehabt bei der Studie, die sagen eben, sie sind insgesamt zufrieden mit dem, was sie haben. Sie sehen eine konstante Dynamik, nicht immer eine wachsende. Manche sehen auch eine abnehmende, manche sehen eine wachsende, aber die Mehrheit sagt einfach, wir passen uns auch an die Aktionsformen durchaus an. Und auch die Vorstellung, das seien alles nur alte Leute, ist einfach falsch, wenn man hinguckt. In den Vereinsstrukturen ist es so, dass es oft ehrenamtliche Rentner sind. Aber das ist ja auch nicht weiter verwunderlich. Wie sollen denn junge Menschen, die mobiler geworden sind, sein müssen auch zum Teil für ihre Ausbildung, für ihre Arbeit, die können sich nicht so lange engagieren. Deswegen, glaube ich, muss man da auch die Kirche im Dorf lassen und sagen, wir haben eine gute Beteiligung von jungen Menschen, gerade von denen, die nicht schon alles haben, gerade über diese Sportkunst.
Von denen, die nicht an der Universität sind, die nicht am Erasmus-Programm der Europäischen Union teilnehmen. Das sind die jungen Leute, die sich in Städtepartnerschaften einbringen.
Oder die eingebracht werden. Manchmal ist es ja auch so, dass dann einfach der Lehrer sagt, komm, das machst du jetzt mal mit. Von selbst wäre da vielleicht keiner drauf gekommen. Aber das Gefäß der Städtepartnerschaften, das ist eben seine große Stärke, richtet sich ja an potenziell alle Bürger. Auch an die zum Beispiel, die überhaupt mit der Sprache nichts zu tun haben. Noch so ein Vorurteil. Ja? Man kann das nur machen, wenn man die Sprache kann. Welch ein Unsinn. Es hat noch keiner Kooperation sich daran hindern lassen, was mit jemand anders zu machen, weil er die Sprache des Nachbarn nicht kann. Die Leute arrangieren sich. Das ist auch ein klares Ergebnis der Studie. Natürlich hilft's, wenn man die Sprache des Nachbarn kann. Aber eine Voraussetzung für gemeinsames Treffen, für etwas Gemeinsames aufzubauen, ist es überhaupt nicht.
Mhm.
Ist schwer vorstellbar, offen gestanden, wenn man die Sprache nicht kann, sich dann trotzdem zu begegnen, besser kennenzulernen, Herr Hugon. Es würde mich interessieren, Sie sprechen fließend Deutsch, aber wie geht es anderen Leuten, die eben nur Französisch, nur Deutsch sprechen, die einen in Châteauroux, die anderen in Gütersloh, wie begegnen die sich, wenn sie über Sprache nicht miteinander kommunizieren können?
Ja, fließend vielleicht nicht, aber ich kann mich verständigen. Am Anfang unserer Partnerschaft, das heißt für uns vor 40 Jahren, hatten wir sehr rege Schüleraustausche. Und dann kam eine Zeit, vor 20 Jahren, 15 Jahren vielleicht, wo wir mehr Schwierigkeiten hatten, Schüleraustausche zu organisieren, weil die deutsche Sprache in Frankreich weniger unterrichtet wurde und umgekehrt die französische Sprache in Deutschland. Dann wurde es etwas schwieriger mit Schüleraustauschen. Aber ich glaube nicht, dass die Sprachbarriere ein Hindernis ist. Natürlich, wenn die Leute sich regelmäßig treffen und immer besser sich kennenlernen und wenn sie die Sprache des Partners nicht beherrschen, dann kommt es meistens oder oft zu einer Frustration. Man möchte sich besser kennenlernen, aber man kann nicht, weil man die Sprache nicht gut beherrscht. Aber ich würde sagen, wir haben also das Glück in Frankreich, eine sehr aktive Vereinsleben, assoziativ, ja, verstehen Sie, was ich meine? Mhm. Also wir haben sehr, sehr viele Vereine und die Partnerschaft läuft natürlich über die verschiedenen Vereine. Und wenn man ein gemeinsames Interesse hat und eine gemeinsame Leidenschaft hat, dann ist diese Leidenschaft oder dieses Interesse eine gemeinsame Sprache, Sport zum Beispiel, Musik zum Beispiel. Vor 5 Jahren, als wir 35 Jahre gefeiert haben, haben wir ein gemeinsames Konzert organisiert in Châteauroux und in Gütersloh. In Châteauroux, in Gütersloh, da ist der Bachchor, der ist ziemlich bekannt in Deutschland und wir haben auch gute Musiker in Châteauroux, ein Konservatoire und wir haben ein gemeinsames Konzert gegeben, das war also voll und das war ein riesen Erfolg. Und die Leute haben sich sehr gut verständigt. Also es gab überhaupt keine Sprachbarriere, weil sie eine gemeinsame Sprache hatten. Es war die Musik. Ja. Und wir sprachen vorher von verschiedenen Generationen. Die Musik ist ein sehr gutes Beispiel, wo man die verschiedenen Generationen gut vereinigt. In einem Chor, in einem Orchester haben sie ältere Leute, haben sie 40-Jährige und haben sie auch Teenagers. Ja. Mhm. Und beim Sport ist genau dasselbe. Ja. Genau dasselbe. Die Leute verstehen sich sofort.
Das kann ich auch nur unterstreichen. Ich habe in 40 Städtepartnerschaften untersucht und in allen Städtepartnerschaften wurde mir gesagt, die Sprachbarriere stellt, wenn überhaupt, eigentlich nur ein Hindernis dar, um überhaupt erstmal hinzufahren. Also diese Scheu abzulegen, da fahre ich jetzt mal mit. Wenn man vor Ort dann eigentlich ist, dann klappt die Verständigung mit Händen und Füßen auf Englisch, mit den paar Brocken Deutsch und Französisch. Heutzutage auch mit Google Translate funktionieren Schüleraustausche doch eigentlich relativ einfach. Was ich vielleicht noch kurz hinzufügen möchte, ob sich Jugendliche für Städtepartnerschaften interessieren oder nicht. Wir haben einen Verein gegründet als Jugendliche, das ist der Deutsch-Französische Jugendausschuss. Und in diesem Verein geht es darum, Städtepartnerschaften wieder zu beleben und neuen Ideen zu entwickeln. Und da geht es wirklich darum, 2 Generationen an einen Tisch zu bringen. Also junge Leute, die sich generell für die deutsch-französischen Beziehungen interessieren, aber mit dem Thema Städtepartnerschaften vielleicht noch nicht so viel zu tun haben. Wir hatten zum Beispiel sehr viele Berufsschüler aus Nordfrankreich dabei, die alle zum ersten Mal nach Deutschland gekommen sind. Und dann auf der anderen Seite die Personen, die schon seit Jahrzehnten wirklich in Städtepartnerschaftskomitees zusammenarbeiten. Und das ist jedes Jahr ein sehr fruchtbarer Austausch, der da entsteht. Und langfristig möchten wir ganz gern eine Broschüre entwickeln, wo die 101 Ideen für lebendige deutsch-französische Partnerschaften in Europa dann veröffentlicht werden, um das Städtepartnerschaften an die Hand zu geben.
Das ist mir schon klar, wenn Sie einen organisatorischen Rahmen bieten, dass sich dann auch die Leute finden, die sich darin engagieren. Aber nehmen Sie mir es nicht übel, ich lebe direkt in einer Grenzregion und habe doch sehr oft den Eindruck, dass die Deutschen auf der einen Seite oft gar nicht so recht wissen, wie die Franzosen auf der anderen ticken, obwohl sie im Grunde nur wenige Kilometer voneinander getrennt sind, dass die Unterschiede oft größer sind, als man sich das vorstellen kann, dass man gerne die Vorteile des einen mitnimmt, ohne ihn wirklich kennenzulernen. Das ist eben auch etwas, das man in einer Grenzregion oft erlebt. Trotz all der Partnerschaften, trotz 2200 Partnerschaften.
Das ist ja eine interessante Erfahrung, dass gerade in den Grenzregionen diese naive Vorstellung, man müsse sich doch näher sein, das finden Sie auch in allen möglichen europäischen politischen Poesiealben, also ich meine politischen Texten, da steht das dann immer, das wächst zusammen und das ist historisch verbunden. Das ist also, entspricht nicht der Realität, da haben Sie recht. Nicht zufällig ist die mittlere Distanz zwischen den Städtepartnerschaften, die wir untersucht haben, 796 Kilometer. Also nichts mit Nähe. Das stimmt schon. Aber ich meine, das Ziel ist doch auch nicht, dass alle gleich werden. Das ist es ja einfach nicht. Sondern, dass wir Strukturen haben, in denen sich Bürger, die, wie gesagt, sonst nicht die Möglichkeit haben, überall rumzufahren, wie Sie jetzt zum Beispiel als ein Grenzgänger, einfach Vertrauensverhältnisse aufbauen. Dass man dann das Land immer noch nicht so richtig kennt, gut, damit müssen wir leben. Auch unsere Politiker in Berlin, glaube ich, die jetzt ganz viel Deutsch-Französisches wieder machen wollen, kennen nicht alle unbedingt Frankreich von innen heraus. Herr Hugon war Abgeordneter und weiß, was diese Freundschaftsgruppe im Assemblée Nationale und Bundestag so alles gemacht hat. Da ging es auch oft darum zu verstehen, wie die Systeme funktionieren. Ich glaube, das ist in Ordnung. Man wird nie eine völlige Kenntnis haben. Übrigens fragen Sie mal einen Karlsruher, ob man mit dem Stuttgarter klarkommt. Also ich glaube, regionale Unterschiede gibt es ja auch nochmal. Mir ist nochmal wichtig zu sagen, warum ist eigentlich dieses Thema heute so aktuell? Sie haben es ja nicht zufällig auch in eine Sendung aufgenommen. Es kommt ja an allen Ecken und Enden raus. Schauen wir ins Parlament. Vor wenigen Tagen ist in der Assemblée Nationale und im Bundestag eine gemeinsame Resolution unterschrieben worden von beiden Parlamenten, die sich viel vornehmen für die Zusammenarbeit. Und darin stehen an prominenter Stelle Städtepartnerschaften. Die Landesregierung Baden-Württemberg legt einen großen Akzent darauf, für 2018 mehrere dezentrale große Konferenzen machen zum Thema Städtepartnerschaften. Das ist ja kein Zufall, dass man jetzt plötzlich merkt, hoppla, da haben wir ja ein Potenzial, insgesamt 20.000 in Europa. Das ist ja ein Haufen, ne? Zwischen Deutschland und Frankreich sind es 2200, aber insgesamt sind es 20.000 Städtepartnerschaften. Damit kann man was tun. Was mir wichtig scheint, und da haben wir auch noch keine Patentrezepte, da muss man jetzt weiterarbeiten, ist, wie kann man eigentlich das, was da ist, an bürgerschaftlicher Verbindung, an Linien, die sich quer, kreuz und quer durch Europa ziehen, wie kann man das sichtbar machen? Wie kann man das in eine Stimme packen, damit es eben wirklich ein Europa von unten nicht nur in Einzelgeschichten ist, sondern als Gesamtphänomen irgendwie sichtbar wird. Ich glaube, da müssen wir drüber nachdenken und dann könnte das eine Stimme sein, die durchaus auch in dieser europäischen Debatte mal von sich hören machen könnte.
Ist mir schon klar, dass Sie pro domo reden. Sie sind alle in Städtepartnerschaften engagiert, aber wenn man sich das von außen anschaut, und das tue ich eben, dann ist man doch manchmal verwundert, wie hartnäckig sich trotz all diesem Engagement gewisse Stereotypen auf deutscher wie auf französischer Seite halten. Ich will Ihnen nur die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage, die kürzlich gemacht wurde, präsentieren. Die Franzosen denken als erstes, wenn das Wort Deutschland fällt, an Merkel, Bier und Auto. Die Deutschen denken als erstes an Eiffelturm, Rotwein, Baguette. Herr Hugon, ist das nicht etwas enttäuschend, wenn man sich so stark in Städtepartnerschaften engagiert, wie Sie das tun, und dann andererseits merkt, die Stereotypen sind eigentlich seit 60 Jahren die gleichen geblieben?
Nein, im Gegenteil. Das Ergebnis dieser Umfrage ist sehr interessant. Ich habe mir oft die Frage gestellt in diesen vielen Jahren, worin besteht der Unterschied zwischen Deutschen und Franzosen? Und ich glaube, nach so vielen Jahren habe ich vielleicht den Schlüssel zu einer ersten Antwort gefunden. Mit Spaß vielleicht. Es gibt eigentlich zwei Europas. Es gibt das Europa der Biertrinker und das Europa der Weintrinker. Deutschland gehört zu dem Europa der Biertrinker und wir gehören zu dem Europa der Weintrinker. Und wenn Sie das verstanden haben, dann haben Sie alles verstanden.
Das so. Müssen Sie, glaube ich, etwas differenzieren.
Ja. Okay, wir sind Nachbarn, wir haben also sehr enge Kontakte, Gott sei Dank, aber wir sind auch gründlich verschieden. Das ist ja so, und es ist ja gut, dass wir verschieden sind.
Es gibt noch eine weitere Umfrage, zum Thema Verhältnis zwischen Deutschen und Franzosen, die besagt, dass etwa 85% der Deutschen Sympathie für die Franzosen haben. 72% der Franzosen sagen, sie hätten Respekt für die Deutschen. Wenn Sie das sehen als ein Praktiker aus der Städtepartnerschaft, wie bewerten Sie das? Die einen reden von Sympathie, die anderen von Respekt.
Ja, von Respekt. Ja, das ist interessant natürlich. Also ich stelle fest, die Zahlen sind ziemlich hoch. Ja, auf beiden Seiten. Etwas höher in Deutschland als in Frankreich. Das kann man vielleicht erklären, kann eine historische Erklärung vielleicht finden. Gibt es vielleicht in der älteren Generation in Frankreich, in der älteren Generation, gibt es vielleicht noch Leute, die noch Ressentiment empfinden können. Immer weniger natürlich, aber das kann vielleicht noch existieren. Ja. Eine andere Erklärung, schwierig zu finden. Ich freue mich, dass die Deutschen Sympathie für die Franzosen haben. Die Partnerschaften sind noch nie so aktuell gewesen wie heute. Warum? Wir stellen fest, in Europa, in unserem alten Kontinent, aber nicht nur auch, in Amerika vielleicht auch, in den heutigen Vereinigten Staaten, eine ziemlich gefährliche Tendenz, auf sich selbst zurückzuziehen. Ja. Wenn Sie mal den letzten Präsidentenwahlkampf in Amerika gesehen haben, dann, was haben Sie denn gehört? America first, America first. Und es gibt auch Beispiele auch in der europäischen Gemeinschaft. Ja. Und ich glaube, das ist gefährlich. Und wenn wir uns für diese Partnerschaft engagieren seit so vielen Jahren, ist es, weil wir genau das Gegenteil denken. Ja? Wir denken, dass wir im Gegenteil, dass wir uns gegenseitig bereichern, weil wir verschieden sind. Und das ist die Lehre, die wir auch der nächsten Generation, der jüngeren Generation auch geben sollen. Das heißt, bitte habt ihr keine Angst vor den Leuten, die verschieden sind. Im Gegenteil, gehen Sie nach Ausland, verlassen Sie Ihr Land, entdecken Sie, dass andere Länder, andere Sitten, andere Religionen, andere Geschichten und so weiter. Und dann werden Sie auch selbst reicher. Und das ist die immer aktuelle Lehre, die die Partnerschaft heute bringen.
Nur diese Rückkehr zum Nationalismus, der eigentlich überwunden galt, der ist ja auch in Frankreich zu beobachten, auch hier in Deutschland. In Frankreich bei den letzten Wahlen haben die extreme Linke und die extreme Rechte zusammen über 30% bekommen. Beide haben ein ausgesprochen negatives Deutschlandbild, haben damit auch Wahlkampf gemacht. Die AfD hier in Deutschland ist auch nicht gerade sehr offen für allzu große und nahe Kontakte mit Frankreich. Heißt das, Städtepartnerschaften sind so etwas wie eine Bewegung von unten gegen diesen nationalistischen Trend, den man überall beobachtet?
Ich denke, dass Städtepartnerschaften in dieser Hinsicht auf jeden Fall etwas bewirken können, dadurch, dass man dann halt wirklich in einem Kontakt mit dem anderen kommt. Und deswegen meinte ich auch nochmal vorhin, dass diese Unterschiede zwischen nach 1945 und jetzt heute vielleicht auch gar nicht so groß sind. Natürlich steht die Aussöhnung heute nicht mehr ganz so zentral im Mittelpunkt, wie das nach 1945 war. Aber Sie haben vorhin gesagt, dass in den 1950er und 1960er Jahren Städtepartnerschaften noch der Aussöhnung dienten und danach die Routine eingesetzt hat. Meine Doktorarbeit ging jetzt über die 1980er und 1990er Jahre. Und diese These kann ich auf jeden Fall widerlegen, weil auch in den 80er und 90er Jahren es noch sehr starke Ressentiments gerade auf französischer Seite gab. Ich möchte das an einem Beispiel verdeutlichen. Ich habe eine Städtepartnerschaft untersucht zwischen Valréas und Sachsenheim, wo 1944 ein Massaker stattgefunden hat, was durch die Wehrmacht verübt worden ist, wo 53 Menschen öffentlich hingerichtet worden sind. Und diese Erfahrung hat die Bevölkerung natürlich vor Ort sehr, sehr stark geprägt. Und als dann 1993 eine Städtepartnerschaft abgeschlossen werden sollte, waren die Proteste so stark, dass die Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde dann auch abgesagt werden musste und dann nach einer Bürgerbefragung erst ein Jahr später, 1994, erfolgt ist. 1993, das ist das Jahr, wo der Vertrag von Maastricht unterzeichnet worden ist, gab es noch so starke Ressentiments, dass eine Städtepartnerschaft im Prinzip ausgesetzt werden musste. Und ich denke, dass diese Ressentiments natürlich auch heute, Sie haben den Wahlkampf angesprochen, auch sehr stark wieder entfacht werden können. Und deswegen,
die sind aktivierbar.
Genau, die sind aktivierbar. Und deswegen sind Städtepartnerschaften meiner Meinung nach auch wichtig, in diesem Bereich weiterhin tätig zu sein. Und meine Doktorarbeit zeigt auf der anderen Seite auch, dass gerade im Bereich der Vergangenheitsaufarbeitung Städtepartnerschaften ganz viel bewirken können. Zum Beispiel in dem Fall Sachsenheim-Valreas haben die beiden lokalen Komitees, die sich mit der Geschichte der jeweiligen Orte befassen, diese Geschichte gemeinsam aufgearbeitet mit auf der Basis von Quellenmaterial. Und da ist eine wirkliche wissenschaftliche Publikation zu diesem Massaker entstanden. Und ich denke, das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, was Städtepartnerschaften an Verdiensten vorweisen können.
Wenn man nach der politischen Rolle nochmal fragt heute, dann beobachtet man was sehr Interessantes von wegen Europa von unten. Gerade mit den Ländern, wo es politisch jetzt schwierig ist, Ungarn, Polen möchte ich mal als zwei Beispiele nennen, da haben die Städtepartnerschaften plötzlich eine Art Stabilisierungsfunktion, wo man unter dem politischen Radar mit nicht politischen Themen Begegnung zwischen Bürgern weiterpflegen kann. Genauso ist es interessant zu beobachten, was passiert eigentlich, wenn eine französische Stadt einen Front National Bürgermeister hat. Rastatt und Orange hatte so ein Problem. Was machen wir denn da? Stellen wir das dann ein? Werden wir dann politisch und sagen, mit den Menschen reden wir nicht? Die meisten Bürgermeister sagen dann, naja, dann machen wir politisch nur das Allernötigste, protokollarisch, sonst eben nichts Politisches, dafür aber die Bürger zusammenbringen. Ich denke, das muss man auch nochmal sich vergewissern, sich in Erinnerung rufen, dass da im vorpolitischen Raum eigentlich, im nicht direkt politischen, ganz viel möglich ist, was Stabilität schafft und dann auch, wenn ein neuer Bürgermeister wieder da ist, Kontinuität erlaubt. Und das geht gerade im Moment, glaube ich, in Richtung Ost-, Mittelosteuropa, geht das schon in eine ganz wichtige Dimension.
Aber das sind ja Riesenprobleme. Die Gemeinde Triberg im Schwarzwald beispielsweise hat eine Partnerschaft mit der südfranzösischen Stadt Fréjus. Da ist jetzt auch ein Bürgermeister vom Front National im Rathaus. Was tun in einer solchen Situation, Herr Hugon? Stellen Sie sich vor, rein theoretisch in Ihrer deutschen Partnerschaft wäre plötzlich ein AfD-Bürgermeister dran. Wie würden Sie damit umgehen?
Ja, letztes Jahr haben wir 40 Jahre gefeiert. Gut, wir haben in Châteauroux gefeiert und dann haben wir in Gütersloh gefeiert. Und wir sind nach Gütersloh mit einer offiziellen Delegation gereist. Also wir haben bei uns im Stadtrat haben wir Vertreter von dem Front National. Ja. Und in dieser Delegation war eine Frau mit, die Mitglied der Nationalen Front ist. Und das war also wirklich kein Problem. Die Dame ist gerne mitgekommen, wir haben sie gerne mitgebracht, weil sie auch Bürger vertritt. Ja. Und es gab wirklich keine falschen Töne. Ja, was passiert, wenn die Mehrheit dann zu der Nationalen Front gehören würde, das kann ich ja nicht sagen. Ich glaube, wir haben eine Partnerschaft mit Afrika, mit Burkina Faso. Ich glaube, unsere Partnerschaft mit Burkina Faso wäre vielleicht mehr in Gefahr als die Partnerschaft mit Deutschland.
Es gibt deutsche Bürgermeister, die haben entschieden, die politischen Kontakte werden mehr oder weniger auf Eis gelegt. Verbindungen gibt es vor allem nur noch unter Vereinen und Schulen. Ist das sinnvoll?
Ja, also das kann ich vielleicht auch etwas genauer erläutern, da ich über die Städtepartnerschaft Wolfsburg-Marignan geschrieben habe. Und da war es insofern ganz interessant, dass die Städtepartnerschaft erst noch anderthalb Jahre weiterlief unter starken Bürgerprotesten von deutscher Seite und teilweise auch von französischer Seite. Die französische Seite war sehr daran interessiert, die Städtepartnerschaft zu bewahren und die deutsche Seite wurden halt immer mehr Stimmen laut. Aber können wir wirklich einem rechtsextremen Bürgermeister ein internationales Parkett hier liefern, auf dem er sich präsentieren kann? Und dann war es so, dass in Wolfsburg Wahlen anstanden und die SPD als Sieger aus dieser Wahl herausging. Und das hatte dann den Anlass, dass die Städtepartnerschaft auf offizieller Ebene auf Eis gelegt worden ist. Aber natürlich immer wieder betont wurde, der Bürgeraustausch soll weiterlaufen. Das ist natürlich insofern schwierig, den Kontakt zu der offiziellen Ebene zu stoppen und zu sagen, aber mit den Leuten, die die Person gewählt haben, weiterhin in Kontakt zu bleiben. Und das hat diese Städtepartnerschaft auf jeden Fall auch negativ beeinflusst. Es gibt auch andere Faktoren, die dazu beigetragen haben. Aber ich denke hier, das ist schon eine schwierige Situation, mit der die Bürgermeister dort jeweils umzugehen haben.
Herr Basner, was empfiehlt der Direktor des Deutsch-Französischen Instituts? Was tun in solchen Fällen? Politische Kontakte auf Eis legen erstmal?
Das ist zumindest das, was viele Bürgermeister gemacht haben. Oder eben protokollarisches Minimalprogramm. Ich glaube, das ist vernünftig. Denn Politik in Demokratien ist auch auf Wechsel angelegt. Das heißt, die Dinge bleiben nicht ewig so, aber die Bürger bleiben ja in der Regel mal da. Zumindest die meisten sind nicht so mobil. Und da einfach die Kontinuität zu wahren auf allen Ebenen, Jugendaustausch, Sport und so weiter, alles, was wir angesprochen haben, ist sicherlich das Richtige. Und dann kommt es natürlich auch auf die Persönlichkeiten an. Es gibt Parteizugehörige einer Partei, die mehr oder weniger dann aggressiv sind, die mehr oder weniger auch ihre Parteiideologie nach vorne tragen. Von daher würde ich sagen, immer erstmal hingucken. Und ansonsten, die beschriebenen Beispiele sind, glaube ich, ganz vernünftig.
Das heißt aber, politische Krisen, Entwicklungen im jeweiligen Nachbarland haben schon unmittelbare Auswirkungen auch auf Städtepartnerschaften. Können sie stören, können sie auch erschüttern?
Absolut. Die Rahmenbedingungen sind da und trotzdem, die Bürgerschaft hat auch ein Eigengewicht und sie hat auch eine Eigenfähigkeit, sich mit Dingen zu beschäftigen, die in ihrem Interesse und in ihrem Handlungsspielraum liegen. Ich erinnere mich an ein paar Fälle nach der Brexit-Entscheidung, haben französische Bürgermeister sofort den Hörer in die Hand genommen, haben ihre englische Partnergemeinde, es gibt viele Partnergemeinden übrigens zwischen England und Frankreich, viel mehr als zwischen England und Deutschland, haben den Telefonhörer in die Hand genommen, ihren Bürgermeister in Großbritannien angerufen und gesagt, wir machen aber weiter. Das sind so kleine Signale, die, glaube ich, etwas zeigen, nämlich dass Bürger auch unterhalb des politischen Radars eine Eigenständigkeit haben können. Und das ist die berühmte europäische Gesellschaft, die sich eben dann doch schrittweise, ohne sich unbedingt immer anzugleichen, aber doch entwickelt.
Haben Sie den Eindruck, Herr Hugon, dass Städtepartnerschaften unabhängig von aktuellen Entwicklungen, über die wir ja gerade gesprochen haben, im Prinzip aber mit den Jahren sehr robust geworden sind, sehr widerständig, auch gegenüber den Zeitläuften?
Ja, also ich habe die Gelegenheit gehabt, also deutsch-französische Beziehungen auf verschiedenen Ebenen mitzuerleben. Wie gesagt, auch auf nationaler und internationaler Ebene. Das war natürlich für mich auch sehr interessant. Ich glaube, man braucht auf höchster Ebene, auf Regierungsebene, braucht man auch diesen Impuls, glaube ich. Aber das genügt nicht. Ich glaube, wenn ich unser Beispiel nehme, seit 40 Jahren gibt es regelmäßige, sehr regelmäßige Kontakte und Austausche zwischen Vereinen. Ja? Und diese Kontakte bleiben und werden weiter bestehen, wenn wir natürlich darauf aufpassen, dass junge Leute auch mitmachen und integriert werden. Und das versuchen wir mitzumachen.
Eine Herr Basner, glauben Sie, dass solche Kontakte auf kommunaler Ebene letztendlich wichtiger sind als die routinierten deutsch-französischen Gipfel?
Das bedingt sich gegenseitig und es stabilisiert sich auch gegenseitig. Das ist ja die Besonderheit, wenn man überhaupt eine suchen will und finden will, zwischen Deutschland und Frankreich, dass sie eben nicht nur die Regierungsebene haben, die in einem regelmäßigen Rhythmus fast schon so eine Art Pädagogik der Zusammenarbeit ja etabliert hat über viele Jahrzehnte, sondern eben auch auf gesellschaftlicher Ebene ein ganz dichtes Netz, nicht nur Städtepartnerschaften, auch Gewerkschaften, Verbände arbeiten ja alle zusammen. Und da haben sie einfach ein Kapital, das stabil genug ist, um auch politische Flauten, die wir jetzt ja in letzter Zeit auch erlebt hatten, einfach durchzustehen. Das schafft Kontinuität und das schafft etwas sehr Solides. Noch ein Wort zu diesen Umfragen. Wir sammeln die ja systematisch. Es gibt eine aus dem Jahr 2015, war das, glaube ich. Da ging es darum, wichtigster Partner, positives Bild ganz generell. Und da war 76% und 75%, also sehr ähnlich. Respekt und Sympathie. Ich würde Herrn Hugon recht geben, das Bemerkenswerte ist ja, dass es überhaupt so hohe, stabile Werte sind. Und auch nochmal zu den Stereotypen. Menschen brauchen Stereotype. Ohne können wir gar nicht. Wenn Sie früher gefragt hätten, oder auch in unseren Workshops, die wir so machen, zwischen Deutschen und Franzosen, fragen wir auch immer, was fällt euch ein, wenn ihr ans andere Land denkt. Und da ist es doch erstaunlich, dass da eben kein Hitlerbärtchen mehr rauskommt. Das ist ja schon erstaunlich, keine Pickelhaube. Das kommt, wenn man lange genug diskutiert, auch noch raus. Aber erstmal spontan sind das Dinge, die man vom Urlaub kennt, aus der Zeitung kennt, vom, ja, auch das Wein-Bier-Stereotyp ist was ganz Klassisches. Dabei stimmt es ja überhaupt nicht, nicht? Also die badischen Weißweine stehen den Elsässern in nichts mehr nach. Da kann man ja lange drüber diskutieren. Kurzum, Stereotype brauchen wir ja zur Ordnung unserer Wahrnehmungen, solange die nicht mit Hass, mit Abwertung, mit irgendeiner Form von Verunglimpfung eigentlich einhergehen, dann sollen sie doch so sein, wie sie sind. Ich glaube, das ist eine absolut lässliche Sünde, dass man an Baguette denkt und man an Frankreich denkt.
Herr Hugon, spielen diese Stereotypen auch auf hoher politischer Ebene eine Rolle. Sie waren Mitglied der Assemblée Nationale. Sie haben solche Begegnungen selbst erlebt. Glauben Sie, das spielt auch eine Rolle, wenn Kanzlerin Merkel ihrem Präsidenten Macron begegnet?
Ich glaube, das ist wichtig, dass man regelmäßig hin und wieder Symbole also der Bevölkerung darbringen kann. Also zum Beispiel, wenn bei uns ein neuer Staatspräsident gewählt wird, ist seine erste Auslandsreise kurz nach der Wahl immer der offizielle Besuch nach Berlin. Immer. Und ich glaube, das ist wichtig für uns. Das ist wichtig, dass auf höchster Ebene dieses Beispiel gegeben wird. Und das hat Herr Macron letztes Jahr gemacht. Und wenn er das nicht gemacht hätte, dann wäre es natürlich für uns, für die Franzosen, wäre es ein Fehler gewesen. Ich kann Ihnen auch ein Beispiel geben. Das war im Jahre 2005. Erinnern Sie sich noch, vielleicht gab es eine Wahl in Frankreich und die Franzosen haben sich gegen einen europäischen Vertrag ausgesprochen. Das war für unsere deutschen Freunde, Bundestagsabgeordnete, das war wie ein Schock. Ich war 2 Tage nachher in Berlin im Bundestag und da haben unsere Kollegen nicht verstanden, warum die Franzosen gegen Europa gewählt hatten. Das war wirklich ein Schock.
Vielleicht kann ich hier noch mal kurz einhaken. Diese Volksabstimmung, die ist in den Städtepartnerschaften, die ich untersucht habe, sehr stark diskutiert worden. Also die Bürgermeister haben sich gegenseitig Briefe geschickt und die Franzosen haben erklärt, weshalb es dazu gekommen ist und so weiter. Sodass ich denke, dass hier auch wirklich Städtepartnerschaften zur Verständigung beitragen, um solche politischen Entwicklungen zu verstehen. Genau das Gleiche, als die deutsche Wiedervereinigung anstand. Da habe ich auch sehr viele Quellen gefunden, in denen die deutschen Bürgermeister oder deutsche Städtepartnerschaftskomiteespräsidenten dann den französischen Freunden erklärt haben, dass sie keine Angst haben müssen vor einem neuen großen Deutschland und so weiter, sodass ich, wie gesagt, denke, dass hier Städtepartnerschaften auch wirklich von unten zur Verständigung und zum Verständnis vor allem beitragen können.
Welche Rolle spielen Städtepartnerschaften, Herr Basner, heute in Macrons europolitischen Visionen, die darauf hinauslaufen sollen, dass Deutsche und Franzosen so etwas wie ein Motor sind, um Europa stärker und enger zusammenwachsen zu lassen?
Macron hat eine Idee in die Welt gesetzt, die jetzt Mühe hat, auf die Straße zu kommen sozusagen. Das sind diese Bürgerkonvente, die er vorgeschlagen hat. Wenn man dann schaut, dass die Assemblée Nationale und der Bundestag in ihrer Resolution das genau aufgreifen und sagen, hier wären doch eigentlich die Städtepartnerschaften gute Vehikel, um diese Zukunft Europas in den bereits bestehenden Gefäßen, in den gewohnten Strukturen zu diskutieren, dann sieht man, dass hier versucht wird, ein bestehendes Netzwerk europäischer Bürger eben in ihrem kommunalen Kontext zu nutzen, um das Nachdenken über Europa etwas zu organisieren, zu strukturieren. Und das wäre so ein Punkt, glaube ich, wo Macron auch einsteigen dürfte mit seinen Mitarbeitern, die das begleiten, auch mit der Europaministerin Loiseau, weil die müssen natürlich jetzt versuchen, diese Bürgerkonsultation irgendwie in die Wirklichkeit zu bringen. Das mal eben so schnell mit ein paar Monaten machen, das geht nicht so einfach. Deswegen denke ich mal, dass hier so eine Basisnetzstruktur in Europa helfen kann, diese Debatten einfach dahin zu bringen, wo sie hingehören, nämlich möglichst nah an die Lebensrealität der Bürger. Das wäre so ein Anknüpfungspunkt, den ich durchaus für realistisch halte.
Herr Hugon, wenn man aber jetzt Erklärungen von Europapolitikern, EU-Politikern abgleicht auf die Frage, welche Rolle Städtepartnerschaften dabei spielen, hat man nicht das Gefühl, dass sie allzu sehr ins Bewusstsein führender Politiker dringen und da präsent sind? Oder was ist Ihr Eindruck?
Natürlich sind die internationalen Beziehungen sehr wichtig, auf höchster Ebene sehr wichtig. Aber es gibt auch das Volk. Gut, die Politiker bleiben auch nicht lebenslang. Ne? Das Volk existiert. Und wenn man also wirklich gute Beziehungen haben will zwischen zwei Ländern, wie Deutschland und Frankreich, dann kann man natürlich das nicht ohne direkte Beziehungen zwischen den Bürgern machen. Und der einzige Weg, das einzige Mittel, das zu bewahren, das lebendig zu behalten, da sind die Städtepartnerschaften. Es gibt keinen anderen Weg, kein anderes Mittel. Sie können machen, was Sie wollen. Ja. Die echten Beziehungen zwischen den beiden Völkern können nur durch oder über die Städtepartnerschaften gehen. Es gibt kein anderes Mittel.
Europa von unten, wie zeitgemäß sind Städtepartnerschaften? Darum ging es in diesem SWR2-Forum. Ich bedanke mich herzlich bei Jean-Yves Hugon, erster stellvertretender Bürgermeister von Châteauroux. Bei Professor Frank Basner, ist der Direktor des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg. Und bei Dr. Tanja Herrmann, sie ist Doktorandin an der Universität Mainz. Am Mikrofon war Martin Durm.